Der Titel meiner heutigen Splitpredigt heißt Babylon gestern und heute. Nimrods Erbe. Nimrod, Herrscher, König, Fürst über viele, mächtiger Mann. Um ihn ranken sich Legenden, Erzählungen und zahlreiche Geschichten. Biblisch betrachtet finden wir die erste Erwähnung dieser Persönlichkeit beginnend in Genesis 10, Vers 8, wo darüber berichtet wird, dass er ein Nachkomme Kuschs sei und dieser wiederum ein Enkelsohn Hams. Laut biblischer Aussagen und geschichtlichen Aufzeichnungen lebt er ungefähr über 100 Jahre nach der Flut Noahs, der Tage Noahs. Und er soll derjenige sein, der Babylon groß und mächtig machte. JewWiki.com zitiert Folgendes über die historische Person des Nimrod. Nimrod ist ein altorientalischer, im Tanach, in der Bibel und im Koran erwähnter Held. Und in der Regel geht man jedoch davon aus, so JewWiki, dass es sich um eine Sagengestalt handelt. Ja, unterschiedliche Mythen und historische Reminiszenzen und archaische Dichtungsfiguren werden ihm nachgesagt. Und im Laufe der Jahrhunderte werden verschiedene Geschichten über ihn erzählt. Um die Person des Nimrod entstanden im Laufe der Jahrhunderte unzählige gottähnliche Gestaltungen, Formen. Aber schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. Was meinen Sie, Fakt oder Mythos? Die Bibel sagt Spannendes über die Person des Nimrod. Die Kirche hat hier ebenso einen interessanten Artikel, in Englisch aber, vom 2. Februar 2007, in dem Sie den Zusammenhang des Mannes Nimrod mit dem Valentinstag erkennen können. Und da werden auch die Ursprünge aufgedeutet. Ich empfehle Ihnen, diesen Artikel sich bei Gelegenheit anzuschauen, falls Sie Englisch können. Ansonsten können Sie auch die englischen Untertitel bei YouTube verwenden. Nicht bei YouTube, bei Google Übersetzer, entschuldigen Sie. Aber in den späteren Beiträgen werden wir dazu noch etwas hören. Die direkte Beschreibung in der Anmerkung über Nimrod aus der Konkordanz von Strong lautet wie folgt. Ein mächtiger Jäger, er errichtete in der Gegend von Babylon und Assyrien ein großes Reich. Lesen wir gemeinsam Genesis 10, angefangen Vers 8. Und ich lese hier aus der Luther-Übersetzung von 1984. Genesis 10, Vers 8. Kusch zeugte Nimrod, und der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Die Züricher Bibel 2007 schreibt komischerweise wie folgt, er war der erste Held auf Erden. Die Elberfelder 1871 schreibt, der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Luther 1912 sagt, der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf der Erde. Luther 2017, der war der Erste, der Gewalt übte auf Erden. Hoffnung für alle, der erste große Kämpfer auf der Erde. Aber am spannendsten fand ich die Textbibel, wie dieser schreibt, dieser fing an, ein Gewaltiger zu werden auf der Erde. Nimrod in der Beschreibung als Held, als Gewaltiger, als Großer, als Herr, als Mächtiger über andere. Und er war imstande, Macht und Herrschaft über andere auszuüben. Lesen wir kurz, was die Bibel über all diese Begrifflichkeiten sagt und wem diese Eigenschaften in ihrer positiven Form eigentlich innewohnen. Dazu kurz Psalm 89, Vers 9. Schlagen Sie bitte auf Psalm 89, Vers 9 und schauen wir, wer diese Eigenschaften wirklich innehat. Vers 9. Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Vers 10 schreibt weiter. Du herrschest über das ungestüme Meer und du stillst deine Wellen, wenn sie sich erheben. Vers 14. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Exodus 15, Vers 3 schreibt, das müssen Sie nicht aufschlagen. Exodus 15, Vers 3 schreibt, der Herr ist der gerechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Jesaja 42, Vers 13 schreibt, der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann kommt er in Eifer, laut erhebt er den Kampfesschrei, zieht wie ein Held wieder seine Feinde. Jesaja 9, Vers 5 schreibt, Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott, Held, ewig Vater und Friede, Fürst. Hier haben wir nun gehört, wem all diese Eigenschaften innewohnen. Der Mensch, die Person Nimrod, hat sich also laut den Hinweisen der Bibel all diese Eigenschaften Gottes bemächtigt. Namen spiegeln Menschen wider. Namen sind bedeutungsvoll. Sie können Auskunft geben. Hören wir, welche Auskunft Gott uns über die Bedeutung des Namen Nimrod und in welchem Kontext er steht, gibt. Die Namenswurzel von Nimrod findet sich in einigen interessanten Worten im Zusammenhang mit der Bedeutung Nimrods wieder. Nicht nur hatte er großen Einfluss auf das Denken und Handeln der Menschen seiner Zeit, sondern auch darüber hinaus. Der Charakter und das Wesen Nimrods, welche durch seinen Namen sich widerspiegelt, sollte die Welt nachhaltig prägen. Nun zur Begriffserklärung. MRD, das ist die hebräische Wurzel. Und die genaue Aussprache oder Phonetik ist mir leider nicht bekannt. Ich konnte dazu nichts finden. Aber vielleicht ein andermal. Jedoch diese Wurzel als maskulines Nomen verwendet, hört sich an wie Meret. Meret. Die direkte Übersetzung von Meret, also der Wurzel, lautet wie folgt. Eine Rebellion, ein Aufstand, eine Meuterei, ein Aufruhr. Und schreibt man diese Wurzel als Verb, lautet dieses Verb übersetzt, sich auflehnen, rebellieren, Widerstand leisten oder sich gegen eine Einheit auflehnen. Sehr interessant. In beiden Fällen übersetzt man die Wurzel mit Rebellion. Rebellion kommt aus dem Lateinischen. Das Nomen ist Rebellum und das Verb lautet Rebello. Rebello heißt interessanterweise wortwörtlich aus dem Lateinischen übersetzt, ich erneuere den Krieg, ich führe wieder Krieg. Rebello, ich führe wieder Krieg. Erinnern wir uns ein wenig zurück, was die Bibel darüber sagt, wer rebelliert und wer Krieg führt. Schlagen wir gemeinsam auf Hesekiel Kapitel 28, angefangen in Vers 11. Hesekiel 28, angefangen, Vers 11. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Vers 12. Du Menschenkind, stimm ein Klagelied über den König von Tyrus an und sprich zu ihm. So spricht Gott, der Herr, du warst vollendet in Gestalt des Du warst ein vollendet gestaltetes Siegel, voller Weisheit, über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeglicher Art, mit Sardes, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und der Perlenschmuck, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll von Gewalttat und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilge dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Jesaja 14, Vers 13 ergänzt hier, du aber hattest gedacht in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleichsam den Allerhöchsten. Johannes 8, Vers 44 ergänzt hier ebenso. Ihr habt den Teufel zum Vater und eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Denn der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Erkennen wir einen Zusammenhang? Schlagen wir auf Epheser 2, angefangen Vers 1. Lesen wir in Epheser 2, angefangen Vers 1, über die Auswirkungen, die wir heute mit drastischen Folgen spüren können. Satans Überhebungen und Rebellion hat bis heute Einfluss auf diese Welt. Die Bibel bestätigt dies. Epheser 2, angefangen Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach dieser Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nach dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Oder Sie können auch übersetzen, den Kindern der Rebellion. Ergänzend lesen wir hierzu, was uns geschrieben steht in unserer deutschen Broschüre, die Geheimnisse des Weihnachtsfestes, angefangen auf Seite 23. Ich würde Ihnen auch raten, sich diese noch einmal durchzulesen, gerade weil bald die Weihnachtszeit wieder kommend bevorsteht. Wo die Kirche schreibt, auf Seite 23, auf der einen Seite beeinflusste er, Nimrod, die Menschen. Satan, entschuldigen Sie. Auf der einen Seite beeinflusste er, Satan, die Menschen, den universalen Mythos eines heidnischen Erlösers zu schaffen. Dieser Erlöser würde unter verschiedenen Namen verehrt werden und einige Gemeinsamkeiten mit Jesus Christus haben, was er vollbringen würde. Ziel dieser Verführung war es, die Menschen zu überzeugen, in Christus später nur einen weiteren Erlöser zu sehen. Viele Historiker sind der Überzeugung, dass Satans universaler Mythos mit Nimrod in 1. Mose 1, Kapitel 10, angefangen Vers 8, was wir gerade gelesen haben, begann. Es heißt, dass dieser gewaltige Jäger seine eigene Mutter Semiramis heiratete. Als er gestorben war, regte Satan Semiramis an, den Gedanken zu verbreiten, Nimrod sei noch als Geistwesen am Leben. Sie behauptete, dass ein ausgewachsener, immergrüner Baum über Nacht aus einem toten Baumstumpf entsprungen sei. Dass an jedem Jahrestag seines Geburtstages, dem 25. Dezember nämlich, Nimrod diesen Baum aufsuchen und dort Geschenke hinterlassen würde. Eine leicht veränderte Version dieser Darstellung besagt, dass der immergrüne Baum angeblich Nimrods Sohn Tammuz symbolisiert und Nimrod als Tammuz zum Leben zurückkehrte. Semiramis wurde hernach unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt als die Himmelskönigin. Ja, der zweite Teil des teuflischen Plans, schreibt weiter die Kirche in der Broschüre, sich Gott zu widersetzen, bestand darin, jene, die an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben und ihm folgen würden, schon mit den schon existierenden Erscheinungen heidnischer Religion zu konfrontieren und sie zu bewegen, diese zur Ehre und Herrlichkeit Christi anzunehmen. Leider sind über die Jahrhunderte viele bekennende Christen der Taktik und dem bösen Plan Satans zum Opfer gefallen, indem sie heidnische Lehren, Bräuche, Riten in den Gottesdienst einfügten. Wir werden in kommenden Beiträgen sehen, wie dies noch ergänzt wird und welchen Einfluss seine Frau auf die Welt hatte. Bleiben Sie gespannt. Nimrod, ein intelligenter Mann, ein einflussreicher Mann, ein Mann, der Macht hatte und Macht ausübte und das erste Großreich aufbaute. Jetzt haben wir gehört, wer den Grundstein über Babylon gelegt haben könnte. Als erstes groß organisiertes Reich. Unter Anleitung und Beeinflussung des Herrschers dieser Welt begann Nimrod ein Vermächtnis aufzubauen. Er nahm Einfluss und etablierte seinen Charakter in der Gesellschaft auf eine Weise, in dieser Welt zu leben und zu handeln, wie es seinesgleichen suchte. Wir werden im Laufe dieses Studiums sehen, wie weitreichend sein Einfluss war und wie stark seine Überzeugungsreichweite schien, um die Menschen dazu zu bringen, sich gegen Gott aufzulehnen. 1. Chronik 1, Vers 10 schreibt in der Luther 1984, Kusch aber zeugte Nimrod, und der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Wem wird Macht gegeben auf Erden und durch wen? Schlagen Sie hierzu auf Matthäus 4, Vers 8. Dort wird eindeutig beschrieben, von wem Macht verliehen wird auf dieser Erde. In Matthäus 4, Vers 8. Darauf führte ihn der Teufel, also es geht hier um Jesus Christus, darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche über die Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Nimrods Gesinnung lässt sich nicht nur anhand seines ihm gegebenen Namens feststellen. Schauen wir uns weiter genau an, was über ihn gesagt wird. Die Aussage in Genesis 10, Vers 9 beschreibt ihn als gewaltigen Jäger vor dem Herrn. Im Volkssinne gelten Jäger als eher angesehene Berufsgruppen, die sich für ein ehrbares Ziel einsetzen. Mit dem Jägertum stehen Menschen in Verbindung, die Weitblick haben, gebildet sind, die vorausschauend und langfristig denken, planen und handeln müssen. Allgemeine Eigenschaften als Jäger muss daher sein: Naturverbundenheit, Liebe zu Flora und Fauna, Verantwortungsgefühl gegenüber der Natur, gegenüber den Tieren im Speziellen, Ruhe, Gelassenheit, Geduld, Beobachtungsgabe und ein integrer Charakter gegenüber dem Leben. Jäger zu sein heißt es, Verantwortung zu tragen, gewissenhaft mit Ressourcen umgehen zu können, im Sinne der Nahrungsmittelbeschaffung, für die Familie oder im weiteren Sinne auch für alle Menschen. Jäger müssen vorausschauend handeln, damit der Umgang mit Flora und Fauna nicht weitreichend und unwiderruflich zerstört wird. Sie sind größtenteils mitverantwortlich für das Gleichgewicht zwischen Menschen, Tieren, Naturen und gelten. Sie gelten daher als Mittler. Das Wort Jäger aus Vers 9 kann einerseits dem Kontext nach übersetzt werden als Neutrum der Lebensmittelversorgung oder der Wildjagd. Wobei zweites, also die Wildjagd, ebenso nach dem Sinngehalt auch als Treibjagd oder Hetzjagd benannt werden kann. Jäger heißt auf Hebräisch Zayid, T-S-A-Y-I-D, Zayid, und besteht aus drei Buchstaben, drei hebräischen Buchstaben, dem Zade, dem Jod und dem Dalet. Im Hebräischen sind einzelne Buchstaben mit Sinngehalt behaftet und beschreiben Zustände. Gehen wir genauer auf den Begriff des Jägers ein. Was bedeutet es und wie steht er im Kontext zu Nimrod? Das hebräische Wort für Versorgen oder Vorsorgen heißt Zeda. Zeda kommt von der Wortwurzel Zayid, also Jäger. Und Zayid bedeutet in seiner wörtlichen Definition fangen. Genau, fangen. Jetzt werden wir aufschlüsseln und sehen, was dabei herauskommt. Der erste Buchstabe aus Zayid, also Jäger, ist das Zade, habe ich vorhin erwähnt. Und es bedeutet im alten Hebräischen im Allgemeinen eine Spur. Es bedeutet eine Spur. Und die Definition hierfür ist Reise, Verfolgung oder Jagd. Der zweite Buchstabe im alten Hebräischen hat die weitere Bedeutung von arbeiten, werfen oder loben. Und der letzte Buchstabe, das Dalet, hat die tiefere Bedeutung bewegen, hängen oder Eingang. Und diese drei Buchstaben, die das Wort Zayid in der Übersetzung bedeuten, können zusammen den Sinngehalt ergeben, auf einen Weg gehen, auf dem man außerhalb der eigenen Tür arbeitet. So kann das Wort Jäger im Hebräischen so etwas bedeuten wie, dass wenn man für sich selbst oder jemand anderen sorgen will, irgendwo hingehen und außerhalb der eigenen Bequemlichkeit arbeiten muss. Gottes Absicht für den Menschen war und ist es, zu arbeiten, zu verwalten, zu erschaffen. Und Gottes erstes Gebot an den Adam lautete: Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und machet sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 1. Mose 1, Vers 28. Dies ist in erster Linie die Aufgabe des Menschen. Doch nach dem Sündenfall wird die Arbeit des Menschen zweifach sein. Denn dann muss der Mensch für sich selbst sorgen und im Schweiße seines Angesichts kann er Nahrung produzieren. Das bedeutet, dass wir nicht nur arbeiten müssen, um uns zu versorgen, sondern auch, dass es auch manchmal harte Arbeit sein wird. Paulus sagt in 2. Thessaloniker 3, Vers 10, dass wer nicht arbeitet, er auch nicht essen soll, und ging mit gutem Beispiel voran. Salomo, der weiseste Mann der Welt, spricht in Sprüche 10, Vers 4 gegen Faulheit. Faule Hände machen arm und fleißige Hände bringen Reichtum. Nun sehen wir, dass der eigentliche Kontext des Begriffes des Jägers ein neutraler bis positiver ist. Nimrod hingegen hatte all diese Eigenschaften und pervertierte sie unter der Beeinflussung des Geistes dieser Welt und sorgte damit für den Aufbau eines bis heute andauernden geistigen, kriegerischen und wirtschaftlichen Reiches. Der Beginn einer Gesinnung, die vor Noah bereits existierte und fast zur ganzen Vernichtung der Menschheit führte, da die Menschen verderbt waren. Lassen Sie uns weiterhin überprüfen, inwieweit die getätigten Schlussfolgerungen richtig sind. Die Bibel hilft uns weiter, die Welt in den richtigen Augen zu sehen und die Verwirrung in der Welt, die da herrscht, aufzuschlüsseln. In vielen Geschichten über die Figur des Nimrod wird über ihn berichtet als jemand, der Tiere zähmt, der mit Tieren umgehen konnte. Manche übersetzen seinen Namen auch aufgrund der babylonischen Herkunft mit Leopardenbändiger oder Leopardenzähmer. Dargestellt wird er häufig auf alten Bildern mit einem gezähmten leopardenartigen Rehkitz in dem Arm oder ähnlich ihm zuzuschreibende Gottheiten aus den anderen Religionen, die der alten Zeiten entspringen, wo er dargestellt wird als jemand, der eine leopardenartige Kleidung trägt. Ich zitiere aus einer Stelle aus dem Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, in dem er folgende interessante Hinweise über die Person des Nimrod schildert, auf Seite 199. Zitat: Der Name Nimrod nun bedeutet Leopardenbändiger. Dieser Name scheint einzuschließen, dass nachdem Nimrod durch das Zähmen des Pferdes Ruhm erlangt hatte und es so bei der Jagd einsetzen konnte. Sein Ruhm als Jäger hauptsächlich bestand darin, dass er die Kunst erfand, den Leoparden dazu zu bringen, dass er ihm beim Jagen anderer wilden Tiere half. Lesen wir weiter auf Seite 200. Heutzutage sehen wir noch, dass es eine spezielle Art von zahmen Leoparden in Indien gibt, die für die Jagd benutzt wird. Und von Ionisak dem Ersten, dem Mogulherrscher Indiens, wird berichtet, dass er nicht nur in seiner Jagdausstattung Jagdhunde verschiedener Rassen gehörten, sondern auch Leoparden, deren Halsbänder mit Juwelen besetzt waren. Zu den Worten des Propheten Habakuk in Kapitel 1, Vers 8: Schneller als Leoparden, bemerkt der britische Philologe Kitty Folgendes: Die Schnelligkeit der Leoparden ist sprichwörtlich in allen Ländern, in denen er vorkommt, bekannt. Dies zusammen mit seinen anderen Eigenschaften legt im Osten den Gedanken nahe, ihn teilweise abzurichten, so dass er für die Jagd eingesetzt werden konnte. Leoparden werden jetzt außer von Königen und Gouverneuren selten für die Jagd im westlichen Asien gehalten. Sie sind aber in den östlichen Teilen Asiens viel mehr verbreitet. Orosius, ein Geschichtsschreiber, berichtet, dass ein Leopard vom König Portugals an den Papst gesandt wurde, der großes Erstaunen hervorrief durch die Art, wie er das Rotwild und die Wildschweine erledigte und durch die Leichtigkeit, mit welcher er sie tötete. Weiter lesen wir: Am häufigsten findet der Cheetah oder der Jagdleopard heute noch in Indien seinen Einsatz. Zitat Ende. Dieser braucht also den Leoparden zu zähmen und ihn in den Dienst der Menschen zu zwingen, kann definitiv bis in die erste Zeit der Antike zurückverfolgt werden. Es ist daher erstaunlich zu sehen, wie die Symbolik der Machtausübung und der Machtübernahme sinnbildlich durch den Leoparden repräsentiert werden und nach wie vor heute Anwendung finden kann. Schweifen wir kurz ab und nehmen wir uns Zeit über einen kleinen Exkurs ins aktuelle England. Falls Sie noch nichts vom Kreuz von Wales gehört haben, hier ist eine kleine Hintergrundgeschichte zu seiner Entstehung und die damit zusammenhängenden Geschehnisse. Papst Franziskus hat König Charles III. Für seine Krönung ein besonderes Geschenk gemacht. Der Pontifex schenkt dem britischen Monarch zwei Splitter, die von dem Heiligen Kreuz stammen sollen, an dem der Bibel zufolge Jesus Christus gekreuzigt wurde. Charles ist das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche und kann Bischöfe und Erzbischöfe ernennen. Die Reliquien, also diese Splitter, wurden in das Kreuz von Wales eingearbeitet, das bei der Zeremonie am 6. Mai die Krönungsprozession angeführt hatte. Am Morgen des 19. April wurde das fertig modellierte Kreuz von Andrew John, dem Erzbischof des britischen Landesteils, bei einem Gottesdienst in der nordwalisischen Stadt Llandudno gesegnet. Llandudno. Anschließend wurde es nach London gebracht. Erzbischof John zeigte sich geehrt über die Kreuzgabe. Er sagt, sein Design entsprach unserem christlichen Glauben, unserem Erbe, unseren Ressourcen und unserem Engagement für die Nachhaltigkeit, so sagte er. Aber ich bezweifle das. Das Kreuz hatte Charles der Church of Wales zum 100. Geburtstag geschenkt. Im November 2022 hatte er persönlich einen Leopardenkopf als königliches Zeichen darauf angebracht. Nach der Krönung soll es in Wales von der anglikanischen Kirche und der katholischen Kirche genutzt werden. Interessant. Nach wie vor finden wir in der heutigen Zeit Bezugnahme über diese alte Tradition und der damit verbundenen Geisteshaltung. Der Leopard als Machtsymbol, als Symbol, sich die Welt untertan zu machen, als Symbol der Huldigung desjenigen, der einst ein Reich errichtete, in dem Monarchen und Mächtige heute noch regieren. Denken Sie an Herkules. Alexander Heslop schreibt hierzu weiter auf Seite 202. Wie nun der klassische Gott, der die Löwenhaut trägt und durch dieses Zeichen als Herkules erkannt wird, der Erwürger des nemeischen Löwen, so zeichnet sich ähnlich der in der Leopardenhaut gekleidete Gott natürlich als Nimrod, der Leopardenbändiger, aus. Dass diese Leopardenhaut die vielen ägyptischen Gottheiten ebenso zugeordnet wurde, ist nicht zufällig. Dafür gibt es deutliche Beweise. Wilkinson berichtet, dass bei allen hohen Anlässen, wenn der ägyptische Hohepriester zur Ausübung seines Dienstes gerufen wurde, es unerlässlich für ihn war, dabei als Dienstkleidung die Leopardenhaut zu tragen. Dieses Leopardenhautgewand war ein so unerlässlicher Teil der Hohepriester zu ihrer Zeit, in dem Osiris gehuldigt wurde, der ebenso des Öfteren gepunktet oder sogar in der Bekleidung eines Leopardenfelles dargestellt wurde, also Osiris. Daher die tiefe Bedeutung des Tragens des Gewandes der Priesterschaft, einzig und allein, um demjenigen zu huldigen, der ebenso durch den Osiris nachträglich, geschichtlich und mythologisch dargestellt wird. Es ist die babylonische Gottheit, die als der Leopardenbändiger dargestellt ist. Der Mann, von dem man sagt, dass er als Kind in den Armen seiner Mutter, die die Semiramis heißt, identifiziert wird. Bunsen schreibt in seinem ersten Band auf Seite 419 in den Anmerkungen, dass Nimrod die Zusammensetzung der damaligen Schreibweise Nimrod sei. Also die Schreibweise mit zwei R, Nimrod. Und das können wir zum Beispiel aus den lateinischen Bezeichnungen des Tieres selber sehen. Da heißt der lateinische Name für Leopard Panthera pardus nimre, also N-I-M-R. Rot lautet Bunsen nach sinngemäß bändigen oder bezwingen. Und das wird abgeleitet aus dem Wort Radar. Und Radar ist die nächstgenauere Übersetzung aus dem Akkadischen, was eine Ableitung aus der alten sumerischen Sprache ist, was dort in Babylon gesprochen wurde. Das Wort hierfür im Akkadischen bedeutet Radium, und Radium heißt führen. Sie kennen bestimmt das chemische Element Radium. Die Abkürzung dessen heißt Ra, also Ra. Und das schreibt man genauso wie die ägyptische Sonnengottheit. Das chemische Radium kommt von lateinischen Radius, welches übersetzt wird mit Strahl. Denken wir ebenso an den Sonnenstrahl. Ra ist der Sonnengott. Sein Name bedeutet schlicht im Ägyptischen übersetzt Sonne. Radium, ein Element, welches wiederum nicht zufällig die Ordnungszahl 88 besitzt und zu den seltensten Elementen auf der Erde gehört. Die Zusammenhänge, die allein mit diesem Namen einhergehen, sind schon interessant. Der Kirchenhistoriker Epiphanos Scholastikos aus dem 6. Jahrhundert bezeichnet Nimrod als den Erfinder der Magie, der Astrologie und der Pharmazie. Aber genaueres konnte ich über diese Aussage aus Wikipedia leider nicht finden. Die Ränke, Mythen und Geschichten durch die Zeiten hindurch lassen erkennen, welchen Einfluss die Person des Nimrod gehabt haben mag. In der Anmerkung zu Hislops Buch, ausgegeben von Gersam Verlag, steht Folgendes. Zitat. Im Laufe der Zeit sind verschiedene Identifikationen von Nimrod versucht worden. So wurde er unter anderem als der Gilgamesch benannt, Marduk, Linus und viele andere Helden und Gottheiten ihrer Zeit. Zu solchen Versuchen haben wir, also die Kommentatoren des Buches, hingegen im Werk Forschung, Bibel und Artefakte festgestellt, eine geschichtliche Identifikation mit dem frühen babylonischen König gestaltet sich sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, unter anderem, weil Nimrod womöglich nicht sein Geburtsname war. Zitat Ende. Wie wir nun alle angebrachten Ausführungen der Bedeutung seines Namens und dessen Herkünfte gehört haben, kann man schwer zu der Annahme kommen, dass Nimrod eher eine Charakterbezeichnung sei, als der Name der besagten Person. Und dass die Person Nimrod diesen Namen später erst in seinen Lebensabschnitten erhielt. Christoph Rösel hat eine gute Zusammenfassung geschrieben über den Charakter von Namen und deren symbolischen Gestalt. Ein Symbolname ist ein Personen-, Orts- oder Ländername von empathischer Bedeutung, sagt er. Insbesondere sprechende Namen können durch ihre etymologische Bedeutung symbolisch verstanden werden. Da solche Namen im Alten Testament recht häufig verwendet werden, zum Beispiel Tamar heißt Palme, Kaleb heißt Hund, Jesaja bedeutet, Jahwe hat Heil geschenkt. So muss man zwischen dem symbolischen Gehalt eines gebräuchlichen Eigennamens und ihrem ausdrücklichen Symbolnamen unterscheiden. Am eindeutigsten lassen sich Symbolnamen über ihre Funktion beschreiben. Es sind Eigennamen, die nicht nur in erster Linie Identifikation von Namensträgern als Identifizierung von Namensträgern dienen sollen, sondern sie charakterisieren oder je nach Kontext verschiedene Funktionen übernehmen. Charakterisierende Symbolnamen für Personen sind zum Beispiel Jeschurun, der Redliche, als Ehrenname für Jakob, oder Nabal, als törichter Mensch, nach der Deutung in 1. Samuel 25, Vers 25. Und das Beispiel Nabals zeigt hier jedoch, dass man zwischen einem Symbolnamen, der bereits bei der Benennung als solcher gedacht war, und der symbolischen Bedeutung eines Namens, die ihm nachträglich verliehen wurde, unterscheiden muss. Charakterisierende literarische Symbolnamen finden sich besonders im Buch Ruth. Alle Personen tragen Namen, die im Alten Testament nirgends vorkommen, die aber gezielt für ihre Rolle auf der Ruth-Geschichte hingegeben sind. Als besonders deutliche Beispiele seien Machlon, der Kränkliche, Kiljon, der Schwächliche, oder Orpa, die den Rücken Kehrende, genannt. Kann es also sein, dass Nimrod einen Mann in seinem Charakter beschreibt und dass Nimrod kein originaler Name ist? Zurück zur Aussage von 1. Mose 10, Vers 9, wo es heißt, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Wissen Sie, was eine sprachliche Ambiguität ist? Sprachliche Ambiguität. Wenn ein sprachlicher Ausdruck unterschiedliche Bedeutungen umfasst, die einander ausschließen, spricht man von einer verbalen oder sprachlichen Ambiguität. Genau dieses Phänomen sorgte dann schlussendlich für den Nutzen und weiteres Verständnis für eben genau diese Studie hier. Was ist nun mit vor gemeint? Schauen wir weiter, was der Kommentar zu Hislop in seinem Buch dazu sagt. Zitat: Das Wort vor ist die hebräische Präposition lifne und bedeutet im Ganzen ein Gewaltiger im Angesicht vor dem Herrn. Es ist in diesem Beispiel ein Wort, was neutral ist. Es kann aber auch im Positiven übersetzt werden. Ein gewaltiger Jäger gut in den Augen Gottes. Außerdem ist ebenso eine negative Wertung möglich. Ein gewaltiger Jäger gegen Gott gerichtet. Diese liegt zum Beispiel in den Passagen wie 4. Mose 16, Vers 2 vor, 1. Chronik 14, Vers 8 und 2. Chronik 14, Vers 10. Alles ist also denkbar. Neutral, negativ, positiv. Der Sinngehalt ist ja ausschlaggebend für die Bedeutung des Wörtchens vor. Für die letzte negative Bedeutung spricht eine lange Erklärungstradition der Juden. Bereits in den jüdischen Übersetzungen liegt in der aramäischen Umschreibung des hebräischen Wörtchens vor eine negative Bedeutung. So liest sich die Jonathan-Übersetzung, ein Gewaltiger in Rebellion vor dem Herrn. Oder die Fragmentenübersetzung sagt, ein Gewaltiger in der Sünde vor Jehova. Der jüdische Philosoph Philo aus dem ersten Jahrhundert schreibt ebenso davon, dass Nimrod ein Gewaltiger gegen Gott war. So auch weist die gleiche Beschreibung des jüdischen Historikers Flavius Josephus darauf hin. Die negative Haltung liegt ebenso in den verschiedenen Traktaten des babylonischen Talmuds vor. So heißt es in dem Ausschnitt im Talmud Erubin. Deshalb werde er Nimrod genannt, weil er die ganze Welt gegen Gott widerspenstig machte. Der Bibelkommentar von Keil und Delitzsch erklärt darüber hinaus noch, schon der Name Nimrod heißt übersetzt, wir wollen uns empören. Und es weist auf eine gewaltige Auflehnung gegen Gott hin. Aus diesem Grunde übersetzt zum Beispiel die Neue Weltübersetzung diese Stelle mit im Widerstand gegen Jehova. Zitat Ende. Mit all dem, was wir nun gehört haben, kann man davon ausgehen, dass Nimrod oder Nimrods Rufname nicht sein natürlicher ist, beziehungsweise sein ursprünglicher Name sei. Vielmehr haben wir nun durch die Untermauerung der Bibel feststellen können, wie es seinen Anfang nahm, dass eine Gesinnung in der Welt etabliert wurde, dessen Ausmaße ebenso nur allein heute die Bibel wiederum deuten kann. Gott wusste, mit wem er es zu tun hatte. Er kannte den Mann namens Nimrod. Er kannte seine Gedanken, er kannte seine Einstellungen zu Gott ganz persönlich und er wusste, welche Konsequenzen es haben würde, ihn unter der Inspiration des Herrschers über diese Welt walten und schalten zu lassen. Ich bin überzeugt, dass Gott es genau durch diesen Nimrod zuließ, dass es geschah, was geschah. Um den Menschen wieder einmal zeigen zu können, welchen weitreichenden Einfluss unsere ganz persönliche Entscheidung hat, unsere ganz persönlichen Gedanken haben und dass dies ein Beispiel ist, das seinesgleichen sucht. Der schmale Pfad, der zum Leben führt und der breite Weg, der ins Verderben geht. Die Annahme, dass Nimrods Handeln heute keine Relevanz mehr habe, ist lächerlich. Weiter von der Vorstellung entfernt, als man glauben möge. Er ist der Begründer der Mysterienreligion. Er hat dafür gesorgt, mit Hilfe der Mächte dieser Welt, dass Babylon aus einem Reich zwischen Euphrat und Tigris eine weltumfassende Gedankenstruktur wurde, dessen sich der Teufel bis zum heutigen Tage noch zunutze macht. Babylon und Nimrods Erbe sind heute nicht nur ein Teil dieser Gesellschaft. Sie sind nicht nur ein Teil des Denkens der meisten Menschen dieser Welt. Sein Erbe reicht weit darüber hinaus, was wir uns vorstellen mögen. Babylon lebt und blüht, ganz vor ihren Augen. Sehen Sie sich um. Was sehen Sie? Was hören Sie? Es ist Nimrods Erbe. Hören wir auf das, was Gott uns sagt und folgen wir seinem Ruf. Und werden wir Erben eines anderen Reiches, seines unvergänglichen Friedensreiches. Schlagen Sie dazu die letzte Stelle auf Offenbarung 14, Offenbarung 18, angefangen Vers 4. Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Und hier wird uns gesagt, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt.